Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast war schon einmal bei uns im Podcast und diese Folge hat viele Menschen durchaus bewegt. Und zwar deshalb, weil es um etwas sehr Grundsätzliches ging. Es ging darum, wie wir uns selbst besser verstehen können, wie wir uns selbst besser annehmen können, warum es wichtig ist, eine Form der Sinnhaftigkeit bei der Arbeit zu verspüren und um die Frage, warum gesunde und gute Führung immer bei uns selbst beginnt. Und genau daran möchten wir heute gerne anknüpfen. Wir sprechen nämlich darüber, wie Einführungsfehler ausgeschlossen werden kann, der zwar sehr menschlich und schon fast großherzig wirkt, aber andere oft unbewusst klein hält. Nämlich um den Effekt, wenn Führungskräfte eher zu Kümmerern werden, anstatt ihre Teams tatsächlich bewusst zu führen und zu entwickeln. Denn wer immer helfen, schützen und gemocht werden will, nimmt anderen oft genau das, woran sie eigentlich wachsen könnten. Und die Folge ist hierbei ganz oft, dass während der eine oder die eine ausbrennt, bleiben die anderen oft unter ihren Möglichkeiten. Deshalb schauen wir heute auf Themen wie Bedürftigkeit, Beziehungsmuster und auf die Frage, wie Führung wieder das wird, was sie eigentlich sein sollte. Klar, stärkend und entwicklungsorientiert. Herzlich willkommen bei Werde CEO deines Lebens, lieber Dr. Oliver Haas. Schön, dass du heute wieder bei uns bist.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Ja, wir uns auch. Und führen hat ja nicht nur etwas mit dem unternehmerischen Kontext zu tun. Ja, wir führen ja an ganz vielen Stellen und Familien sind ja insofern auch ein System quasi. Aber bevor wir da alles einsteigen, lieber Oliver, wie kam es dazu, dass du jetzt diese Überschrift gewählt hast? Und was hast du beobachtet, wo du sagst, das Thema muss ich jetzt mal thematisieren? Nimm uns da mal bitte mit, wie es dazu gekommen ist.
Ja, vielleicht darf ich da ein klein bisschen mehr ausholen. Also wenn wir mal die letzten, weiß nicht, 10 Jahre vielleicht mal zurückverfolgen, kamen wir ja aus einer Zeit, wo es darum ging, wir wollten nicht mehr patriarchalisch führen. Also es sollte nicht mehr so sein, dass eine Führungskraft einfach Anweisungen gibt und die Mitarbeiter die brav erledigen und es keine Augenhöhe gab zwischen Führungskräften und Mitarbeiter. Das wollten wir nicht, sondern wir wollten auf Augenhöhe uns begegnen und dann haben wir gesagt, wir müssten eigentlich uns um die Bedürfnisse der Mitarbeiter kümmern. Und das haben wir dann auch getan. Es ging dann um Wertschätzung, um Sinn, um Stärkenorientierung, positive Emotionen. Und wie es immer so ist, dass auf eine Bewegung, wenn es eine Gegenbewegung gibt, dann übertreibt sie meistens. Das kennt man von Erziehungsstilen. Also erst will man auch dort weg von dem patriarchalischen Führungsstil und dann ist plötzlich laissez-faire. Ja, und dann sagen wir, nee, das bringt uns auch nicht weiter, dann rudern wir wieder so ein bisschen zurück. Und das kommt mir gerade so vor, dass mittlerweile wir in einer Welt leben, wo Mitarbeiter eigentlich all ihre Bedürfnisse mit in die Arbeit bringen dürfen. Ja, persönliche, zum Teil sogar private. Was völlig in Ordnung ist, aber auf der anderen Seite sich Führungskräfte schwer tun, zu sagen, ich brauche mehr Leistung, ich brauche mehr Effizienz, ich brauche mehr Effektivität. Und ich sehe so zwei Lager, die sich gegenüberstehen, also die Führungskräfte sagen, Leute, wir müssen uns jetzt anstrengen, es muss vorwärts gehen, wir haben schwierige Zeiten gerade. Und die Mitarbeiter sagen, ja, aber ich brauche erstmal von dir, dass du mich als Mensch respektierst, dass du mich ansiehst. Ja, ich bräuchte eigentlich noch mehr Zeit. Und da geht so ein richtiger Graben auf. Und bei Führung geht es ja darum, wie können wir denn schaffen, dass wir menschliche Beziehungen optimal gestalten. Und derzeit, wie ich sie beschrieben habe, ist es eben nicht optimal. Und deswegen sollten wir uns mal mit dem Thema des Kümmerers auseinandersetzen, der eben nicht für gute Führung steht.
Ich versuche es an einem Beispiel zu machen, wie es mir zumindest im konkreten Erleben mal gegangen ist und wollte mal testen, ob das etwas ist, was du damit meinst. Also es gab mal eine Zeit, vor 3 Jahren, so 4 Jahren, auch im Kontext dieses ganzen agilen Arbeitens, ja, da war dann so Moderationsstile gefragt, die dann gesagt haben, Störungen haben immer Vorrang. Auf die Frage, wie geht's dir, wenn da jemand dann seine persönlichen Befindlichkeiten, wie du gerade eben beschrieben hast, artikuliert, dann wird mal die Agenda beiseite geschoben und dann werden diesen Befindlichkeiten Raum gegeben mit der Begründung, naja, die sind ja sowieso da und würden das Meeting dann sonst an anderer Stelle torpedieren. Ist das so etwas, beziehungsweise da ist ja ein wie immer ein Körnchen Wahrheit drin. Ja, solche Befindlichkeiten können ja potenziell dazu führen, dass sie an irgendeiner Stelle unkontrolliert hochkommen. Aber muss dann gleich das ganze Kind in Bade ausgeschüttet werden und man gleich den gesamten Raum okkupiert dafür?
Ja, das ist eine sehr spannende, sehr konkrete Situation. Und ich möchte vielleicht zwei Persönlichkeitstypen erst beschreiben, bevor wir auf diese Situation dann kommen. Also Führung heißt ja fordern und fördern. Also fördern heißt, ich gebe meine Energie rein, dass im Team die Potenziale sich entfalten. Und fordern heißt, ich möchte Ergebnisse sehen. So, und es gibt gute Führungskräfte, die beides können. Also mit einer hohen Energie fördern und fordern. Da entsteht Exzellenz am Arbeitsplatz, im Team. Da haben die Leute Spaß, da geht richtig was vorwärts. Jetzt gibt es aber zwei Typen. Das eine, das ist der Überforderer, wie ich ihn nenne. Also der kann sehr gut fordern, aber schlecht fördern. Das sind Menschen, die sich selber mit ihrer Persönlichkeit ganz stark in den Mittelpunkt stellen. Also mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Zielen. Die anderen sind ihnen eher egal. Deswegen können sie sehr leicht fordern. Also die können sagen, liebe Vertriebsleute, ich erwarte von jedem 30% mehr Umsatz. Bis zum nächsten Reporting sprach's und ging aus dem Raum raus. Ja, Puls ist gar nicht erhöht. Also er kann das relativ gut, aber Teams von Überforderern sind nicht exzellent. Warum? Weil die sich als Ressource fühlen. Ja, die hätten vielleicht Rücksichtnahme gebraucht, die hätten vielleicht nochmal ein Coaching gebraucht, die hätten andere Probleme gehabt, die hätten andere Bedürfnisse gehabt. Aber auf das kommt der Überforderer gar nicht, der zieht es einfach durch. Und jetzt merken wir schon, so ein Überforderer-Chef, der hätte jetzt, würde gut damit tun, sich erstmal um Empathie zu kümmern, um Zuhören. Das zweite, das ist aber der spannendere Typ, finde ich. Der zweite Typ, das sind Menschen, die machen es genau andersrum. Für die ist die Maxime das Wohlergehen der anderen. Also sie selber stellen sich eher zurück. Das sind Führungskräfte, die haben für alles Verständnis, beruflich wie privat, und arbeiten sich meist zu Tode und erschöpfen sich völlig dabei. Ja, und das ist der Kümmerer. Also der Kümmerer erschöpft nicht nur sich, sondern er sorgt auch für eine Kultur. Am Ende macht es dann doch der Chef oder die Chefin. Ja, das sind die Leute, die Burnout gefährdet sind. Und jetzt kommen wir zurück zu deiner Situation. Ja, wenn es jetzt um eine Störung geht, dann ist es ja die Frage, welche Art dieser Störung ist es? Weil wenn wir jetzt an Fördern und Fordern denken, natürlich, wenn das jetzt was Dramatisches ist, ja, und man wirklich sagen muss, wir müssen jetzt hier mal anhalten, ne, müssen wir uns jetzt sogar im Meeting beschäftigen, dann ist die Frage, welche sozusagen Priorität ist es? Und jetzt merkst du aber bei den zwei Typen, also der Überforderer wird viel zu spät auf solche Störungen eingehen, weil der wird sagen, mir ist das egal, ich habe meine Agenda im Kopf, ich ziehe es einfach durch. Der Überförderer, bei dem schlagen die Signale viel zu früh an, dass er es unwohl findet, ja, wenn Menschen da leichte Befindlichkeiten zeigen, und er wird es sofort unterbrechen. Und es würde um die Mitte gehen, ich nenne es mal wertschätzend fordern, weil das Fordern fällt ja dem Kümmerer deswegen so schwer, weil er denkt, die anderen mögen mich nicht. Ja, weil ich Harmonie möchte und ich möchte meinem Team nichts zumuten. Und Wolf Lotter hat den schönen Satz gesagt, dass wer sich zu viel um Menschen kümmert, der erhält Verkümmerte. Ja, also beide verlieren letzten Endes. Und jetzt ist das Interessante, also warum ich das so spannend finde, mit euch den Podcast zu machen, weil ich erlebe Folgendes. Bei den zwei Typen bleiben wir nochmal, bei diesem Überforderer und dem Überförderer. Wer hört sich so ein Podcast bei euch an? Wer kommt zu mir in die Trainings? Das ist nie der Überforderer, weil der Überforderer geht von sich aus, sagt, ich mach's richtig. Die anderen sollten Seminare besuchen. Die anderen sollten mal so einen Podcast hören. Und die Leute, die aber sozusagen an sich selber auch ein Stück weit ein Fragezeichen machen, das sind eher die Überförderer. Ja, die interessieren sich, kann ich was besser machen? Wo kann ich was lernen? Und deswegen habe ich mich mit sozusagen dieser Zielgruppe mal ganz stark auseinandergesetzt, weil ich die meistens vor mir habe. Also wenn ich Leute in Seminaren frage, seid ihr eher Überforderer oder eher Überförderer? 99% sagen, du hast mich erkannt. Ich bin der Überförderer. Ich bin der Kümmerer. Und mit den Leuten kann man auch ein bisschen leichter arbeiten. Und deswegen haben wir heute mal die Chance, da ein Stück weit tiefer zu gehen.
Dann sei so gut, versuch nochmal zu erläutern, was sind so diese typischen Charaktereigenschaften, vielleicht auch Wertekonstrukte, die den Überförderer oder den Kümmerer zu dem machen, der er ist. Also mit welchen Themen hat die Person selbst sehr stark zu kämpfen und projiziert diese dann quasi im Rahmen des Führungsstils auch auf andere?
Ja, also der klassische Überförderer ist sehr leistungsorientiert, hat sehr, sehr volle Kalender, er steht dauernd unter Druck. Also man kann sogar psychosomatisch ein Stück weit aufteilen. Ne? Der Überforderer, also der andere, das sind eher Leute, die haben einen hohen Blutdruck, die haben einen roten Kopf, die sind eher so cholerisch, ne? die bringen diesen Druck nach außen, auf die anderen. Beim Überförderer ist es eher anders. Ne? Das sind Leute, die schlecht einschlafen, die Magenweh haben, die Migräneattacken haben, ne? die Angstattacken haben, weil die nehmen diesen Druck ja in sich auf. Die kriegen ja den Druck, weil oben drüber ist ja irgendeine andere Ebene. Vorstand, Bereichsleiter, Zahlen, Daten, Fakten, die Abteilung muss laufen. Und jetzt wird's teilweise unangenehm und das Unangenehme erspart sich der Überförderer, weil er eben denkt, wenn ich das von meinen Leuten fordere, dann mögen sie mich nicht, also mache ich es lieber selber. Und dieses mache ich lieber selber, das führt dazu, dass sich das Team nicht entwickelt. Und führt dazu, dass der Überförderer einen Haufen operative Themen auf dem Tisch hat, die er irgendwie nicht wegbekommt. Also viele sagen zu mir, Oliver, ich weiß, ich habe die Mama- und Papa-Rolle in dieser Abteilung, aber ich kriege sie irgendwie nicht los. Ich möchte, dass sie eigenverantwortlich sind. Ja, aber ich habe es schon 1000 Mal erzählt, es funktioniert aber nicht. Also muss ich es ja doch machen, ja, weil ich muss ja für die Abteilung gerade stehen.
Und ist es so, Oliver, dass dann in dem Moment quasi so ein bisschen Problem und Ursache miteinander vertauscht werden? Weil wenn ich das richtig interpretiere, was du gerade beschrieben hast, dann ist es so, also das Problem ist, es muss getan werden. Ich möchte die anderen nicht überfordern, deswegen mache ich es selber. Aber die eigentliche Ursache liegt darin begründet, dass die Führungskraft in dem Moment befürchtet, nicht mehr gemocht zu werden von den Teammates und das gerne verhindern möchte. Aber was genau liegt denn da in Anführungszeichen im Argen, wenn eine Person die Befürchtung hat, wenn ich zu starke Forderungen an meine Außenwelt stelle, dann laufe ich Gefahr, nicht mehr gemocht zu werden?
Ja, das ist ein Muster, ne, was man entwickeln kann. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge es etwas ausführlicher erklärt. Wir haben ja ein Gehirn bekommen, mit dem wir Lösungen suchen, damit wir in dieser Welt gut zurechtkommen. Ja, und wenn wir mal zurückgehen und man ist da so ein kleiner Junge oder so ein kleines Mädchen in einer Familie, dann haben manche von uns die Erfahrung gemacht, dass sie, um da gut zurechtzukommen, brav sein müssen. Also nicht zu drängeln, nicht aufzufallen, nicht sich in den Vordergrund zu spielen, sondern einfach zu funktionieren. Also ich kenne einen Top-Manager, der ist mittlerweile Mitte 50, Peter heißt er. Der hat mir erzählt, dass es bei ihm immer so war, dass die Mutter gesagt hat, wenn der Vater von der Arbeit nach Hause kommt, mögen bitte alle nur noch flüstern, weil der Vater so erschöpft ist. Und das haben die dann auch gemacht. Ja, die hätten natürlich jetzt lieber mit dem Papa gespielt. Ja, oder hätten Bedürfnisse gehabt und hätten mit dem geredet, aber das ging einfach nicht. Also haben sie gelernt, es gibt eigentlich eine Belohnung dafür und sie werden geliebt, in Anführungszeichen, auch dafür, dass sie sich zurücknehmen. Dass sie ihre Bedürfnisse unterdrücken und dass sie sich unterordnen in diesem System. So, und immer dann, wenn wir so eine Lösung gefunden haben, dann bleibt die erstmal. Und wir müssen ja ganz ehrlich sein, in unserer leistungsorientierten Welt, und das wird im Konzern bei euch auch so sein, sind ja oft diese Typen auch gefragt. Ja, weil die nicht unangenehm sind. Ne? Die machen brav, was man ihnen sagt. Und das findet der Vorstand gut, das finden die Bereichsleiter gut. Also da können wir vielleicht später auch noch dazu kommen. Wir wollen ja vielleicht gar nicht die Leute, die immer das hinterfragen. Ne? Das wäre Diversity. Ne? Dann könnten wir wirklich die Teams nutzen. Aber es ist so ein bisschen stromlinienförmig. So, und wenn ich jetzt quasi mich so entwickle, dann weiß ich ja in meinem Innersten, eigentlich wäre das schon eine Arbeit, die könnte der Mitarbeiter selber jetzt machen. Weiß nicht, die Urlaubsplanung, wie sich das Team hier aufteilt, vielleicht eine schwierige Aufgabe, die er hat. Aber ich weiß, dass ihm das jetzt nicht gefällt, dass ihn vielleicht sogar am Anfang ein bisschen frustet. Und dann halte ich es lieber zurück, weil ich sozusagen aus der Kindheit gelernt habe, wenn ich bei meinen Bedürfnissen bleibe, und die habe ich ja als Führungskraft, dann geht mir die Beziehung flöten. Ja, und das sitzt richtig tief. Und wenn wir später darüber sprechen, wie man daran ansetzen könnte, dann müsste man in der Tiefe ansetzen. Ne? Also es nutzt jetzt gar nichts zu sagen, du musst raus aus der Kümmererfalle. Ne? Du musst einfach sozusagen deine Sachen weiter delegieren und die Leute müssen dann selber einfach mal die Extrameile gehen, daran werden sie nämlich wachsen. Wachstum entsteht ja nicht aus der Bequemlichkeit, ne, sondern dann, wenn es ja auch unangenehm wird. Aber daher kommt das eine Muster, ja. Das andere Muster des Überforderers, das kommt auch aus so einer Konstellation, aber aus einer anderen. Ja, da hat jemand gelernt, ich muss was Tolles zeigen. Dann findet mich der Papa gut. Ja, dann ist er stolz auf mich. Wenn ich wieder was vorzuweisen habe im Turnverein, wenn ich Erster geworden bin und so weiter. Ja. Das sind dann die Leute, die später, wenn sie sich nicht reflektieren und an ihren Verwicklungen sich damit beschäftigen, die dann sozusagen alles dafür tun, dass auf der Visitenkarte ein anderer Titel steht, ja, die nur noch diese Zahlen, Daten, Fakten sehen, die diese Empathie auch verlieren. Und so hat jeder sozusagen das, was er mal gelernt hat, was ihm ja auch was gebracht hat, also vielleicht nochmal ganz deutlich, das ist super gewesen, dass wir damals auf diese Lösung gekommen sind, dass dieser heutige Überförderer, der konnte nur so in dieser Familie seinen Platz finden. Nur heute ist er vielleicht erwachsen und 30 oder 40 Jahre alt und könnte er überdenken. Weil du kannst dich ja fragen, wohin führt das Überfördererleben? Das führt privat, beruflich immer in Erschöpfung. Ja, es führt auch nicht zur Lebenszufriedenheit, weil du ja immer mit den Gedanken bei den anderen bist. Ne? Welche Meinung hat der andere von mir? Hat er eine gute Meinung? Und das kann ein richtiger Bremsklotz sein, sowohl bei Erfolg als auch bei Erfüllung.
Jetzt könnte man ja sagen, ganz naiv, naja, du sagtest ja Überforderer und Überförderer, beide bräuchte es eigentlich, um Exzellenz zu erreichen. Und wenn jetzt der eine mal den anderen beobachten würde und sagt, hey, der macht es ja ganz anders als ich, ich schaue mir mal was ab davon und das macht der eine wie der andere und jeder schneidet sich eine Scheibe ab, dann könnte man ganz naiv sagen, dann könnten die ja ein Stück weit sich darauf zubewegen, weil diese Rollenmodelle sind ja da, die sind ja in jeder Firma da. Ja, es gibt den einen wie den anderen und erstmal, wenn beide einigermaßen erfolgreich sein sollten, ja, das ist natürlich vorausgesetzt, dann könnte man ja was voneinander lernen, wenn man sich da an einen Tisch setzen würde. Ist das realistisch?
Wenn du quasi gedanklich in diese Positionen gehst, des Überförderers und Überforderers, dann werden die den anderen ablehnen. Ja, weil der Überforderer wird sagen, Wahnsinn, was ein Weichei dieser Überförderer ist, der bringt es ja nicht einfach hin, was tun wir hier rum? Ne, ist rosa-rote Brille, sollen wir jetzt Händchen halten? Sollen wir uns Wund streicheln? Ne, das ist so aus der Ecke, der Überförderer würde sagen, was für ein Unmensch ja, dieser Überforderer ist. Der ist ja eiskalt. In Wirklichkeit haben alle, also selbst Leute mit wirklich narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, haben ja eine ganz weiche Seite. Ja? Also die sind ja nicht als harte Menschen geboren worden, ne, sondern da ist ja ein ganz verletzlicher Teil in ihnen. Ja, aber das sieht der Überförderer nicht. Ne? Der sagt, wie kann man so mit Leuten umgehen? Und deswegen ist es sehr schwierig, wenn die voneinander was lernen, sondern wovon sie am meisten lernen würden, wenn sie sich mal ihren eigenen Schmerz angucken würden. Ja, also ich mache das mittlerweile in Seminaren. Ich lasse gar keinen mehr rein oder kriege sogar das Geld zurück, wenn er nicht in der ersten Session wirklich zwei DIN A4 Seiten schreibt. Ich bringe mal alles auf den Tisch, wo ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, absolut unzufrieden bin. Also mir tut, weiß ich nicht, der Hals weh, ich habe ständig Kopfweh, ich bin erschöpft, ich kriege mein Familienleben nicht mit dem Berufsleben unter einen Dingen. Der Chef steigt mir dauernd auf den Senkel, die Mitarbeiter machen nicht, was ich tue. Das alles mal aufzuschreiben, ich habe im Coaching gelernt, also wenn man das macht, dann geht's meist von alleine weiter. Verstehst du, weil dann steigt die Motivation zu sagen, und ich komme aus der Überförderer-Ecke. Ich kann das deswegen so gut verstehen, weil ich war, ich weiß nicht, wahrscheinlich 5, 6, 7 Jahre oder so ist es her, dass ich das erkannt habe und gesagt habe, das wird mir mein Leben grundlegend verhageln, wenn ich bei dieser Struktur bleibe. Die anderen werden zwar immer sagen, wow, ist der nett, also gewisse Leute zumindest, aber ich werde keinen Erfolg haben, ich werde immer unter Stress sein, ich werde immer unter Druck sein und es ist nicht so einfach, sich da rauszubewegen, aber es funktioniert, wissen wir ja eh aus der Hirnforschung. Aber das wäre der erste Schritt und sich zu fragen, wohin führt das, wenn ich so weitermache? Nicht heute, in einem Jahr, in zwei. Ich habe neulich eine Dame im Coaching gehabt, die hat mir gesagt, wenn ich so weitermache, so möchte ich nicht sterben.
Aber das ist so spannend. Also um das nochmal vom Prozess her so ein bisschen zu verdeutlichen, was du gerade beschrieben hast. Also Schritt eins ist, ich nehme mir die Zeit und schreibe auf, was stört mich gerade, um erstmal so diesen ersten Schritt in Richtung tiefere Selbstwahrnehmung oder Selbsterkenntnis zu starten. Zweitens, ich projiziere das Ganze in die Zukunft und versuche daraus eben abzuleiten und besser für mich kenntlich zu machen. Worin endet das letztendlich? Was passiert da mit mir im Kontext von meiner Umwelt, wenn mein Verhalten und die Reaktionen auf dieses Verhalten sich so weiterentwickeln werden, um dann quasi, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es hört sich danach an, quasi aus dieser schmerzhaften Erkenntnis, die sich dann daraus auch ergibt, überhaupt erstmal, weiß nicht, ob man da von Motivation spricht, aber überhaupt erstmal so diesen nächsten Schritt gehen zu können in Richtung, wow, Veränderungsbereitschaft. Hier gilt es wirklich, Arbeit zu tun. Erkenne ich das richtig?
Absolut. Es steigt die Energie und es führt dazu, dass ein Mensch endlich die Verantwortung über sein Leben übernimmt und so sagt, es ist nicht der böse Chef, es sind nicht die Mitarbeiter, es ist nicht die Frau, es sind nicht die Kinder, sondern es bin ich. Und jetzt übernehme ich diese Verantwortung und sage, ich bin's. Das ist sehr unangenehm, ja, zu erkennen, dass ich als Überförderer, als Kümmerer diese Welt selber erschaffe. Mit diesen Mitarbeitern, die da nicht in die Verantwortung kommen. Ne? Mit diesem Chef, dem ich mich da immer beugen muss. Und es ist aber eine unglaubliche Kraftquelle dahinter, weil jetzt habe ich selber in der Hand.
Mhm. Und jetzt an deinem Beispiel, weil du sagst, du hast das vor 5, 6, 7 Jahren selbst an dir wahrgenommen. Meine Hypothese wäre, diese Tendenzen, die haben sich bei dir nicht nur im Unternehmerleben wieder gespiegelt, sondern wahrscheinlich auch in anderen Lebensbereichen. So, wie bist du mit dieser bitteren Selbsterkenntnis umgegangen?
Ja, absolut. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass das auf alle Beziehungen, die wir haben, einen Einfluss hat. Immer das, was uns erinnert an früher, gerade die engen Beziehungen, ne? Die äußeren vielleicht nicht so, aber diese engeren im Team, mit den sozusagen engsten Mitarbeitern, in der Partnerschaft, ne? Mit dem eigenen Kind. Und das war bei mir ganz klar so, dass ich es versucht habe, es allen recht zu machen, dass ich versucht habe, extrem in die Leistung zu gehen, dass ich versucht habe, meinem Sohn jeden Tag einen tollen Event irgendwie zu machen, ja, dass ich mich aufgeopfert habe finanziell, Lebenspartner auch geschont vor den ein oder anderen Sachen. Na, da habe ich gesagt, komm, das mache ich. Interessanterweise, das Teammeeting war für mich immer sehr schwierig, weil da bin ich ja mit den Bedürfnissen der anderen in Berührung gekommen. Ne, bei uns ist eine relativ lockere Arbeitsatmosphäre. Die haben gesagt, das gefällt mir nicht und das nicht, da hätte ich eine Idee. Und dann habe ich diesen Druck kommen sehen, ja, und habe so gemerkt, ich kriege den ja nicht weg, weil meine Bedürfnisse habe ich gar nicht so gefühlt. Und dann bin ich ins Funktionieren gekommen. Ja, sogar so weit, dass ich mir das auch ein Stück weit abgewöhnt habe, meine Emotionen zu zeigen. Ja, das habe ich wieder erst erlernen müssen, weil es hat mir in der Kindheit auch wenig gebracht. Mit meiner Mutter, die war selber überfordert, habe ich immer sehr stark gucken müssen, was braucht die von mir? Und wenn ich das ihr irgendwie gebe, dann habe ich auch ein gutes Leben. Dann haben wir wenig Konflikte. Ja, und so hat sich das im Teammeeting dann auch wieder gespiegelt. Ich war dann witzigerweise für die anderen immer der beste Chef der Welt, aber selber völlig überarbeitet. Fast am Burnout, fast am Wegkippen und in der eigenen Partnerschaft auch noch überfordert. Ja, und jetzt summiert sich das, genau das, was du sagst. Das ist in allen Lebensbereichen so. Anstatt, und das ist jetzt sehr ungewohnt, dass etwas rauskommt und sagen, ich hätte es gern anders. Und auch, wenn du das jetzt nicht siehst, das brauche ich jetzt von dir.
Mindful Moment. Und mit Kravums werden wir aus der Komfortzone katapultiert. Vielleicht hast du dir ja in den letzten Minuten innerlich schon mal tief in die Augen geschaut und für dich abgewägt, ob du eher Überförderer oder Überforderer bist. Und vielleicht dämmert es dir bereits, dass diese Tendenz nicht nur im Job auftaucht, sondern natürlich auch in Beziehungen, in der Familie oder dir selbst gegenüber. Lass uns doch noch ein kleines bisschen tiefer hinschauen und frage dich gerne mal, wo kostet mich mein automatisches Muster gerade Kraft? Wo halte ich andere vielleicht klein, weil ich zu viel abnehme? Wo mache ich zu viel Druck, weil ich zu wenig vertraue? Was wäre heute ein kleiner Schritt in die andere Richtung, der gleichzeitig mir und meinem Umfeld langfristig hilft? Nicht dein ganzes Muster muss sich sofort verändern, aber vielleicht kannst du es heute einmal erkennen und für einen Moment anders handeln.
Was mich interessieren würde, Oliver, also in diesem Beziehungsgeflecht im Unternehmen, in der Abteilung, im Team, also da ist es ja eher so, dass sich das wahrscheinlich über Dauer hin kultiviert und sich dann einfach als Muster eben auch widerspiegelt, im Sinne von, die Menschen merken, okay, vielleicht auch ganz unbewusst, aber der macht schon viel für uns. Also ne, wir können uns da in Teilen vielleicht auch selber zurücknehmen, ohne dass sie das vielleicht ganz bewusst machen. Sie merken einfach, okay, guck mal, hier springt er proaktiv ein, da springt er proaktiv rein. Klasse, dann kann ich mich um das kümmern. Also es scheint dann wie so eine Art natürliches Muster zu werden im Unternehmen. Und lass uns da auch wirklich nochmal verschwerend drauf eingehen. Was mich interessieren würde, ist beispielsweise in der Partnerschaft ist es ja so, dass du aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Partner, diese Partnerin zu einem Zeitpunkt gewählt hast, da war dir das noch nicht bewusst und da finden sich natürlich dann auch Töpfchen und Deckelchen. Da ist es ja quasi von der Natur des Menschen her schon so, da ist jemand, der kümmert sich gerne und da ist jemand, der braucht das, dass sich um ihn gekümmert wird. Das ist ja nochmal was Erschwerenderes im Vergleich zur Abteilung, weil es dann eventuell gar nicht von vornherein jemand war, um den man sich hätte kümmern müssen, aber der sich vielleicht einfach irgendwann gerne annimmt, weil er merkt, wie gesagt, vielleicht noch unten bewusst, da ist jetzt gar nicht mehr so viel für mich zu tun. Das heißt, es sind ja zwei unterschiedliche Zustände oder Ausgangssituationen, mit denen es hier umzugehen gilt. Die eine, wo quasi der Persönlichkeitstyp, ich brauche es, dass sich jemand um mich kümmert, da muss eine Beziehung verändert werden. Und die andere Dynamik, die es zu verändern gilt, ist quasi, da hat sich über Zeit jemand daran gewöhnt, dass sich jemand um ihn kümmert. Das scheinen zwei unterschiedliche Herausforderungen zu sein. Sehe ich das richtig?
Ja, sie scheinen auf den ersten Blick, am Ende sind sie doch nicht so weit auseinander. Also ich fange mal mit dem Persönlichen an. Das ist ja ein Lebenspartner, den man sich ja aussucht. Da wird man ja nicht irgendwo hingesetzt, so vielleicht wie im Team, sondern das ist freiwillig. Ich meine, man lebt ja auch erstmal seine nicht hinterfragten Ideale. Also man weiß ja, wie es die eigenen Eltern gemacht haben. Meine waren sehr nah dran, also sehr symbiotisch. Das habe ich dann auch erstmal gemacht. Und Symbiose heißt ja, ich mache alles für dich. Dafür machst du auch alles für mich. So, und das ist dann so ein Deal, ne? Der eine, der geht dann in die Leistung. Das war zum Beispiel jetzt mein Part, dass ich dann Sachen irgendwie gut erledigt habe und intellektuell schlau genug war, Dinge gut zu machen. Und von meiner Lebenspartnerin habe ich sehr viel Herzlichkeit und Wärme abbekommen, ne? Das war das, was ich ja nicht so hatte in der Kindheit. Na, das zack, ja, dann war das quasi so zusammen. Aber das Spannende ist, das ist viel zu eng. Also es klingt jetzt erstmal nach der großen Liebe und so weiter, aber es ist viel zu eng, weil es nämlich den Deal gibt. Und der Deal heißt, ich tue alles für dich, Klammer auf, auch wenn ich mich erschöpfe. Dafür gibst du mir aber auch alles, was ich will, Klammer auf, auch wenn es dich erschöpft. Ja, also es ist quasi zu eng. Und es entsteht eine Gewöhnung dann auch. Es ist unglaublich schwer, sich da wieder weil dann, ne, das ist ja ganz ungewohnt, plötzlich kriegt man es nicht mehr vom anderen. Plötzlich sagt der andere, ich liebe dich und ich tue viel für dich, aber das kann ich dir nicht geben. Das geht jetzt gerade nicht. Ich bin selber müde. Ja, und bei der Firma, wenn wir es jetzt übertragen, ist es natürlich jetzt auch manchmal so, dass man sich ja Leute aussucht. Also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen scharen sich meistens so über Monate oder über Jahre schon an einen Chef oder eine Chefin. Ja, das eicht sich ja irgendwie. Also man kann sich auch fragen, warum suche ich immer die Mitarbeiter mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen, ja, weil die auch mit mir matchen. Unreflektiert vielleicht, ne? Es ist nicht nur die Leistung, sondern es passt eben gut zu mir. Also zum Beispiel der Überförderer sucht sich mit Sicherheit nicht jemanden, der groß hier in die Auflehnung geht, ne? Und immer sagt, das ist alles schwierig, weil das kann der gar nicht aushalten. Und insofern wählen wir ja doch auch im Arbeitsplatz ein wenig aus. Oder wenn man die Mitarbeiter schon hat, es entwickelt sich ja dann mit denen und es gibt auch diese Gewohnheit. Und natürlich ist es auf der Lebenspartner-Ebene noch enger und erinnert noch mehr an früher. Ja, beruflich hat man doch etwas mehr Distanz, aber wenn der Überförderer ja eh gerne eng zusammenarbeitet, ja, und sagt, wir sind Freunde, wir sind eine Familie, also die Wörter fallen ja auch manchmal, dann symbolisiert das ja, dass man da auch eigentlich ganz eng gemocht werden möchte, ne? Dass man sich da auch ein Stück zurückholt von dem, was man früher nicht bekommen hat. Und davon, wenn man sich freier machen würde, das würde eben allen gut tun. Aber dann müsste man den Schritt raus aus dieser Symbiose schaffen.
Und wie kann das gehen? Beziehungsweise, bevor wir über den Mechanismus des Rausgehens sprechen, vielleicht den der Erkenntnis. Ab welchem Punkt wird denn dieses Fördern zur Überförderung? Oder wann merke ich als Kümmerer vielleicht, ja, dass ich zu viel mich kümmere und mein Team unterfordere? Kann man es an sich oder an anderen festmachen?
Ja, also manchen Führungskräften muss ich wirklich sagen, wenn ich da die Überförderer vor mir sitzen habe, dass ich sage, Freunde, jetzt, also wir lassen alles mal weg an Zufriedenheit und allem Möglichen und Menschlichkeit. Wir schauen uns nur an das Arbeitsverhältnis. Da gibt es einen Arbeitsvertrag, ne, steht drin, Herr sowieso, Frau sowieso, geboren am und so weiter, stellt die und die Tätigkeit zur Verfügung. Dafür gibt es monatlich ein Gehalt von XY Euro. Ne, dann beide unterschrieben. Das ist die Basis. Ja, das ist am Schluss doch eine Zweckgeschichte. Ja, wenn der eine kein Geld mehr kriegen würde, wäre er weg. Ich sage dann denen immer, ja, also was glaubst du, was wäre los, wenn der Mitarbeiter sagen würde, ja, du, ich habe dieses Monat gar kein Gehalt bekommen. Und dann wird die Führungskraft sagen, ah ja, stimmt, ja, da ist irgendeine Umstellung. Also ich kümmere mich nochmal drum, sprich mich nochmal drauf an. Ne? Das ist ja undenkbar, sondern die Firma zahlt ganz verlässlich jeden Monat Betrag X. Und deswegen darf man auch als Führungskraft erwarten, dass ich eine entsprechende Leistung kriege, dass ich das bekomme, ne, was der Gegenwert ist. Und jetzt gehen wir mal von dem Arbeitsvertrag weg. Und jetzt haben ja Führungskräfte und Mitarbeiter Bedürfnisse. Und ich bin ein großer Freund, wenn wir auf Augenhöhe sind, dass jeder mal drankommt. Also ne, mal kommt mal der Mitarbeiter vielleicht mehr dran als die Führungskraft, mal die Führungskraft. Also dass wir Bedürfnisse verhandeln. Und da gehören aber die Bedürfnisse der Führungskraft eben auch rein. Die hat ein Bedürfnis nach Sicherheit, die hat ein Bedürfnis auch nach mal Erholung. Ein, ich weiß, dass das funktioniert in meiner Abteilung. Ne? Ich muss nicht immer gucken und wir haben selber Druck. Und darum würde es gehen, ja, dass das raus kann. Nur manchmal erkennen es die Leute nicht. Ne? Sie denken, ja, das muss ich machen. Also verstehst du? Also sie erkennen gar nicht. 95% aller operativen Aufgaben gehören den Mitarbeitern. Es gehört nicht der Führungskraft. Führungskraft sollte sich ja um Führung kümmern. Wie oft geht es in eurem Podcast um Führung? Und wie oft werden Leute zuhören, die sagen, da haben alle Rechte hier vortragen. Aber ich habe keine Zeit dafür. Wann soll ich das denn machen? Ich bin getaktet von 8 bis 5. Ich gehe, also nach so einer Keynote ist es oft, ne? Sind da 200 Leute da, 10 kommen nach vorne, sagen, Herr Haas, Sie haben recht, funktioniert nicht. Dann sage ich, machen wir mal einen Laptop auf. Und dann gehen wir die Termine durch. Montag in der Früh um 8 Uhr. Musst du da dabei sein? Auf jeden Fall. Ja, erste Frage, frage ich, was wäre, wenn du krank wärst? Warst schon mal krank an dem Montag? Hat das Meeting nicht stattgefunden? Doch, hat stattgefunden. Aha, gut, aber wenn es stattgefunden hat und du warst nicht dabei, ist wahrscheinlich auch nichts Gutes rausgekommen, weil du hast ja gefehlt. Nö, stimmt auch nicht. Dann würde ich sagen, streich mal den. Wir machen ja viel hier mit Tiefe und Analyse, aber ich bin für ganz pragmatische Sachen. Wer hier zuhört und sich dabei ertappt fühlt, erste Aufgabe, die kommende Woche, nicht diese, die kommende Woche, räumst du dir 5 Stunden in deinem Kalender frei. Ein Teil für dich selber, dass du mal in Ruhe kommst und ein Teil für Führung. Und so fängst du an, auf der einzelnen Ebene.
Ich bin ja ein großer Fan von dem, was du gerade eben beschrieben hast, mit diesem transaktionalen Arbeitsverhältnis. Da gibt es einen Arbeitsvertrag, da gibt es Leistung gegen Geld. So, und da braucht man auch keine Familienromantik dazu herumbauen. So. Aber was wir in den letzten Jahren natürlich mit den ganzen New Work-Bewegungen und so weiter ja auch gemacht haben, ist, Arbeit muss plötzlich sinnvoll sein, muss Sinn stiften. Arbeit soll erfüllend sein, Arbeit soll Energie geben. Arbeit soll dies und jenes noch geben. Und es wird ja häufig genug dann auch projiziert auf Führungskräfte als Erwartung. Was ja über, ich bekomme am Monatsende mein Geld von der Firma, hinausgeht. Ja, das taucht nirgendwo auf, aber ist irgendwie da als Erwartungshaltung. Wie gehen wir damit um?
Ich bin ja ein totaler Freund davon. Also nicht die Message mit dem Vertrag war, dass eine Führungskraft sich auch mal trauen darf, was zu fordern, was die Firma braucht. Nicht, dass sie mal rauskommt. Mir geht's ja natürlich um eine ganz andere Menschenorientierung. Und lass uns nochmal auf das Fordern und Fördern kurz eingehen, weil das wird falsch verstanden in diesen New Work-Bewegungen. Das ist einfach nicht richtig. Es hat auch nie jemand so gesagt. Fördern heißt nicht, dass ich es den Leuten bequemer mache. Fördern heißt nicht, dass ich sie vor unangenehmen Aufgaben schütze oder schone. Fördern heißt auch nicht, dass ich den ganzen Tag lob, sondern fördern würde heißen, in erster Linie mal, dass ich den anderen mag. Ich glaube, sonst funktioniert das ganze Thema Führung nicht. Und das ist ja ein spannendes Thema jetzt. Das haben wir in unserer Gesellschaft nicht so leicht gelernt, wie ich jemanden, den ich auf den ersten Blick nicht sympathisch finde, mit denen passieren ja später auch die ganzen Konflikte und Schwierigkeiten, wie ich den trotzdem mögen kann. Und da habe ich einen sehr guten Hinweis von Gerald Hüther bekommen. Das habe ich selber ausprobiert. Der hat gesagt, wenn dir das so geht, dass du einen nicht magst, dann müsstest du mal genauer hingucken. Also du musst nicht den ganzen Menschen mögen, auch nicht mit seinen ganzen Vorstellungen. Aber es müsste irgendetwas an diesem anderen Menschen geben, was du magst und was du toll findest. Das kann eine Kleinigkeit sein. Und dann habe ich das in Realität gesehen. Dann gab es einen, der gesagt hat, Herr Haas, Sie haben mit allem recht, aber Sie kennen den Michael nicht bei uns. Also den kann man nicht mögen. So, und jetzt ist aber was Spannendes passiert. Jetzt hat diese Führungskraft sich mit diesem Michael beschäftigt und hat rausgefunden, in dem Gespräch, dass der Privatimker ist. Und der konnte es gar nicht glauben, dass so jemand, der so unterwegs ist wie der Michael, ja, so ein Hobby hat, der sich Bienen, ne, die ja aussterben, irgendwie da fördert. Und er hat dann nicht mehr zu dem Michael gesprochen, weil den Michael mochte er ja nicht, sondern er hat mit dem Imker vom Michael gesprochen. Weil den fand er toll. Und er hat berichtet, dass er nicht nur ein anderes Gefühl, sondern andere Wörter auch gefunden hat. Und es war interessant, dass auch der Michael, so berichtete die Führungskraft, auch ein Stück weit von seiner Sturheit und Bockigkeit losgelassen hat, weil der kann dann gar nicht anders. Ja, wenn wir jemanden als Objekt machen unserer Bewertungen, ne, der ist doof, der kann das nicht, dann macht der andere uns auch zum Objekt unserer Bewertungen, unserer Ziele, unserer Absichten. Wenn wir ihn aber als Subjekt machen, ne, weil wir irgendwas an ihm schätzen und mögen, ja, erst dann entsteht überhaupt, dass dann Führung möglich ist. Also das ist das Thema Fördern. Das Thema Fordern heißt, dass, weil ich den so gerne mag, dass der mehr in seine Kraft kommt. Weil das wäre der Wachstum, ne, dass der in seine Kraft kommt. Aber jetzt kommt das Spannende, wenn die Hauptmotivation ist, dass doch der andere Mitarbeiter sein Verhalten ändert, eine bessere Leistung findet, damit es gut für die Firma ist, dann wird es nicht funktionieren, weil dann wird der andere sich als Mittel zum Zweck Unternehmenserfolg fühlen. Wenn der andere nur deswegen sich anders verhalten soll, damit seine Performance besser wird, wird das auch nicht funktionieren. Wenn aber der andere sein Verhalten umstellen sollte, weil man selber davon inspiriert ist und sagt, ich weiß, dass der Michael dann mehr in seine Kraft kommt und das wünsche ich dem, ja, dann findest du plötzlich auch ganz andere Wörter. Und dann ist das nicht mehr der Gegensatz, den ich vorher beschrieben habe, ne, zwischen Verbundenheit und Wachstum, sondern das wäre eine Art der Beziehung, mit sich so umzugehen, dass auf der einen Seite dieses Mögen ist, aber auf der anderen Seite nicht diese Bequemlichkeit, sondern ich will sogar, dass dem anderen es unangenehm oder unbequem manchmal ist, weil der dann wachsen kann. Aber ich mache das deswegen, weil ich den gern habe und nicht, weil ich nur ein Ziel habe und den da reindrücke.
Also ich glaube, das ist super spannend, was du gerade eben sagst. Den Förderern, den gibt mir ja häufig dieses Attribut, ach, die mögen die Menschen und die sind nett, weil sie sich halt kümmern. Aber an sich, nach dem, was du gerade eben gesagt hast, ist das Gegenteil ja der Fall. Denn wenn ich jemand wirklich mögen würde, ja, dann würde ich ihn nicht schützen und damit potenziell, wie du am Anfang gesagt hast, verkümmern lassen, ja, sondern wirklich eine Umgebung schaffen, in dem eben dieser gesunde Widerstand auch da ist, an dem jemand wachsen kann und sich entwickeln kann. Nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck sozusagen.
Ganz genau. Der Überförderer ist nicht der gute Mensch. Er kann gut Verbundenheit, aber er kann ganz schlecht Wachstum. Beim Überforderer ist genau umgedreht. Er kann gut Wachstum, weil er fordert die Leute, aber er schafft keine Verbundenheit. Und du weißt, wohin das führt, wenn wir uns die Erziehung angucken. Ja? Also da geht's ja schon los, dass, ich nehme jetzt mal die Mama, einfach nur mal als Beispiel. Ne? Die Mama sagt, ich hätte gern, dass meine zwei Jungs die Spülmaschine einräumen, wenn sie fertig sind mit dem Essen. So, machen die nicht. Ne? Gameboy, irgendwas anderes. So, und jetzt fängt die Mama an zu sagen, ja, es wird das letzte Mal, dass ich die Spülmaschine einräume, ja, weil sie es dann doch wieder selber macht. Die Jungs werden sagen, ja, wir kennen die Mama. Morgen wird es das allerletzte Mal sein. Ne? Und irgendwann reißt auch der Mama die Zündschnur. Also jedem Überförderer, irgendwann wird es zu viel. Aber dann kommt die Explosion. Dann ist die nicht mehr Herr der Lage, sondern dann sagt die, nachdem sie sich so aufgeregt hat, es so lange unterdrückt hat, ich koche überhaupt nichts mehr für euch. So, und jetzt kann man sich mal fragen, bei 2 6-jährigen Kindern, wie lange das halten wird, dass die Mama überhaupt nie mehr was kocht. So, das dauert 3 Stunden, dann backt sie Nussschnecken und sagt, ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist, tut mir alles leid. Verstehst du? Und die Kinder lernen Disziplin dann leider nicht im Elternhaus. Das müssen sie dann woanders lernen, nämlich später. Und ich behaupte, dass das schmerzhafter ist. Das muss man dann bei seinem ersten Arbeitgeber lernen. Das muss man irgendwann lernen, weil man die Sachen im Leben nicht hinbekommt. Der Überförderer denkt, er ist nett, aber er ist nicht nett. Er bringt die Leute um den Wachstum. Und er schafft so eine Art Symbiose, dass Nettigkeit wäre, wenn man sich immer zurückhält und seine Bedürfnisse unterdrückt.
Ja, das ist spannend. Also, um das nochmal zusammenzufassen, was du gerade beschrieben hast, dann gibt es sowas wie so eine Art Baseline für eine gute Führung. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, eine minimale Charaktereigenschaft, ich muss irgendetwas an meinem Gegenüber mögen, sodass ich mich überhaupt in die Rolle versetzen kann, diese Person überhaupt fördern zu wollen. Du hast ja dieses schöne Beispiel von dem Imker gebracht und angenommen, es gelingt mir, mit dem anderen quasi eine empathische Beziehung, in welchem Umfang auch immer, aufzubauen, dann ist es wichtig, der anderen Person immer den Selbstzweck der Förderungsmaßnahme, also aus der Sicht der anderen Person, auch transparent zu machen. Also im Sinne von, was hat die Person davon? Also irgendwie scheint das sehr wichtig zu sein, dass Menschen dann doch so ein bisschen diesem eigenen, durchaus gesunden, egoistischen Motiv auch gerecht werden wollen. Da muss auch was für mich drin sein. Also wenn ich das Gefühl habe, das soll ich jetzt alles nur machen zum Wohle von anderen, dann fühlt sich das im Zweifelsfall auch so ein bisschen entfremdend an. Und angenommen, dieser Selbstzweck ist gegeben, dann kommen wir quasi an diese dritte Stufe und das fand ich sehr, sehr spannend. Da geht es ja eigentlich auch sehr, sehr stark um das Thema Grenzen setzen. Weil offensichtlich ist es ja so, jetzt auch in dem Beispiel der Mama mit der Spülmaschine, offensichtlich ist es ja so, dass die Mama ein Problem damit hat, ausreichend Grenzen zu setzen oder ausreichend Klarheit zu schaffen, wenn es darum geht, was sind meine Erwartungshaltungen an das Gegenüber. Und dementsprechend erweitert sie ihre Grenzen immer mehr und mehr und mehr. Okay, ich räume die Spülmaschine ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal ein, bis sie irgendwann selbst daran so erschöpft und verzweifelt, dass sie explodiert und dann aber relativ schnell wieder in das Muster zurückfindet, hast du ja schön erzählt, mit diesem Thema Zimtschnecken backen dann. Also Thema Grenzen setzen scheint irgendwie so ein Schlüsselpunkt zu sein. Zumindest für mich. Wie ist das?
Ja, absolut. Also es geht ja darum, wenn man aus der Überförderernummer aussteigen möchte, erstmal zu definieren, wo ist überhaupt die Grenze. Und ich gebe mal 3 Punkte mit, über die man sich Gedanken machen sollte. Das erste wäre die, dass ich meinen Sinn überhaupt kenne. Und ich spreche jetzt nicht von der Tätigkeit, die ich in diesem Job mache, sondern was treibt mich wirklich an? Also was ist mein innerer Motor? Und daraus leitet sich mit Sicherheit ab, dass es 2, 3 Sachen sind, die für mich unverhandelbar sind. Die muss ich kennen. Was ist für mich so unverhandelbar, wenn es in diesem Unternehmen nicht gelingt, gehe ich? Punkt. Grenzen. Und dann kommt es auf die Konsequenz an. Und jetzt, was glaubt ihr, an welchen dieser 3 Punkten scheitert es in der Praxis?
Vermutlich die Konsequenz.
Es scheitert immer an der Konsequenz. So, und jetzt ist die große Frage, eigentlich müssen wir nur noch die klären, ja? Wie wird man konsequent? Und die Antwort ist, indem man konsequent ist. Das ist nicht angeboren. Also ich arbeite ja mit Führungskräften auch ganz pragmatisch. Also sagt einer, Herr Haas, bei mir das Hauptthema Pünktlichkeit. In jeder Besprechung fangen immer zu spät an, der eine kommt, der andere und so weiter. So, jetzt nächsten Montag Teammeeting. Es ist 9 Uhr. Von den 8 Leuten sitzen wie immer 5 da und 3 nicht. So, jetzt ist es 9.02 Uhr. Die Tür geht auf. Der Manuel kommt rein. Und jetzt entscheidet sich, ob du konsequent bist. Wenn du jetzt sagst, Manuel, es ist 9.02 Uhr, ist zu spät. Was kommt jetzt immer von Manuel? Mit 100%. Irgendeine Erklärung, warum das jetzt mit 9.02 Uhr, Bus hatte Verspätung, was auch immer. Das wirst du dir anhören und dann wirst du sagen, es ist 9.02 Uhr, du bist zu spät. Wichtiger Punkt, damit müssen wir sprechen, bitte Termin im Sekretariat mit mir ausmachen. Verstehst du, du musst es durchziehen. Das funktioniert ja schon bei den Kleinsten nicht. Droh keinen Hausarrest an, wenn du es nicht durchziehst. Warum? Weil die Leute den Respekt vor dir verlieren. Weil die wissen, er meint es eh nicht ernst. Er wird nicht konsequent sein dahinter. Und jetzt kommen wir nochmal zurück, nur wenn es wichtig ist. Na, also ich fordere jetzt nicht auf, dass man jetzt nur noch Grenzen nachgeht und dass wir jetzt hier nur noch schwierige Gespräche haben. Es geht um die wichtigen Punkte. Wenn du meinst, Pünktlichkeit, das ist das Thema, was es bei uns verhindert, verhagelt. Mein innerer Motor ist, dass es hier vorwärts geht, weil ich möchte die Leute entwickeln. Dann muss ich dort konsequent sein. Und wenn jemand sagt, ja, das ist aber spießig, 9.02 Uhr ist 9, dann sagst du, nein, 9 Uhr ist 9 Uhr und 9.02 Uhr ist eben nicht 9 Uhr. Wer weiß überhaupt noch, was pünktlich ist? Also wenn 9.02 Uhr nicht pünktlich ist, ist es dann 9.05 Uhr, ist es dann 9.10 Uhr, verstehst du? Und das ist der Überförderer. Irgendwann ist es 9.30 Uhr und dann schlägt er zu, weil ihm dann alles zu viel wird. Und dann sagen die Leute, ja, wieso? Also 9.05 Uhr war in Ordnung. 10, wieso 9.30 Uhr? Das verstehe ich. Genauso wie die Mama, die dann sagt, ich koche gar nichts mehr. Ja, da kocht's über. Weil wir aber einfach nicht konsequent sind. Und die kann aber nur aus dir selber kommen. Und jetzt komme ich vielleicht zum wichtigsten Teil noch. Dann haben wir nämlich den Bogen ganz gesprungen. Ne? Also wir sind ja von der Exzellenz gekommen, da sind wir auf Überfördererthema gekommen. Dann sind wir dazu gekommen, dass man den anderen mögen muss. Und daraus das bedingungslose Interesse, dass er wächst. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Ich kann einen anderen nur mögen, wenn ich mich selber mag. So, und da sagen jetzt die meisten Leute, nee, Oliver, damit habe ich kein Problem, ich mag mich. Dann sage ich, ja, aber du hast mir doch erzählt, wie sehr du gerade einschläfst und durchschläfst, welche Sorgen du hast, wie es gesundheitlich gerade bei dir ausschaut, dass dir gerade alles zu viel ist, dass du erschöpft bist, dass du das gar nicht weißt, wie du das mit der Familie und Beruf unter einen Hut bringen kannst, dass mit dem Chef manchmal schwierig ist. Also, das ist doch gar nicht nett, bist du zu dir. Ich sage das jetzt bei euch, das sage ich im Vortrag erst an späterer Stelle. Eigentlich wird es darum gehen, liebevoller zu sich und den anderen zu sein. Aber liebevoller nicht im falsch verstandenen Sinne, sondern richtig verstanden im Sinne von, ich mag mich und ich habe auch das bedingungslose Interesse, dass ich wachse. Dann kann ich das auch mit anderen machen. Ja, dann habe ich was zum Hergeben. Dann bin ich freier von mir selber. Dann bin ich nicht dieser Bedürftige. Der Überförderer und der Überforderer sind ja Bedürftige. Die brauchen etwas, weil sie in der Kindheit die Strategie entwickelt haben. Ich brauche etwas für meinen Selbstwert. Entweder Harmonie, dass mich alle mögen, dass alles immer schön kuschelig ist, oder die Titel, die Erfolge, wenn wir nicht mehr so bedürftig wären, dann würde wahres Wachstum entstehen. Nur damit müssen wir selber anfangen. Und so ende ich auch immer in meinen Vorträgen oder Workshops, weil ich immer bei dem ende, bei dem, der gerade zuhört. Nur der muss die Kette mal verstehen. Ist, wenn ich am Anfang sage, es geht darum, dass jeder liebevoller zu sich selber wäre, dann würde ich nicht gebucht werden. Da würden mir nach 5 Minuten die Leute sagen, was ist das für ein Unsinn? Das hat ja nichts mit Wirtschaft zu tun. So, jetzt bin ich aber gelernter Controller, war Professor, also ich kann schon so Hard Facts vorweisen. Und jetzt merke ich aber, ich muss es anders aufbauen, verstehst du? Ich muss da anfangen, wo es weh tut. An diesem Schmerz, dass es in der Firma nicht funktioniert, dass die Teams nicht performen, dass die Leute unzufrieden sind, dass das Stresslevel steigt. Wo wird's enden? Und wenn der Schmerz so hoch ist, dann gehen die Leute auch in sich und sagen, jetzt muss ich echt mal bei mir selber anfangen. Eigentlich stimmt's. Und ich würde ja nicht nur beruflich profitieren, sondern auch persönlich. Nämlich in der Partnerschaft, nämlich mit den Kindern. Ich würde auch eine glücklichere Familie führen am Schluss.
Und es ist auch, weil du sagst, man muss erst zu dem Schmerz hingehen und hinkommen und den spüren, damit wirkliche Veränderung eine Chance hat, erfolgreich zu sein, weil es hat ja etwas Positives, wenn man sich kümmert. Ja, man kriegt eine emotionale Belohnung, man wird gebraucht, man vermeidet einen Konflikt, man wirkt moralisch gut. Also all diese Attribute, die wurden ja über Jahrzehnte zum Teil gelernt und man bekommt ja auch was. Ja, und das heißt, die Aussicht, dass wir hier das anders machen für uns selber zwar, aber trotzdem muss ja sein, ich habe eine viel größere Chance auf was viel Besseres, Größeres belohnungsmäßig, ja, als den Verzicht, in Anführungszeichen, von potenziell entzogener emotionaler Belohnung.
Genau, also wir machen nochmal was ganz Pragmatisches. Das ist ja für eure Hörer auch immer spannend, wenn man es anwenden kann. Also ich gebe euch mal 2 Situationen mit, wie sie normalerweise laufen. Erste Situation, Mitarbeiter kommt in dein Büro und sagt, nächsten Donnerstag bräuchte ich einen Tag frei, weil, keine Ahnung, nicht, der hat Hochzeit. 95% aller Führungskräfte, die ich kenne, stellen jetzt ein paar Fragen. Die sagen, aha, nächsten Donnerstag hast deine Aufgaben delegiert, steht was Wichtiges an, ist ein Kundenmeeting. Ja, und dann entscheiden sie. Nächste Situation. Mitarbeiter kommt ins Büro und sagt, also, lieber Chef, Chefin, du hast mir hier dann Projekt übergeben, da bin ich jetzt an einem gewissen Punkt. Da könnte man jetzt A machen oder B. Was soll man tun? In aller Regel gibt es jetzt ein paar Fragen. Was spricht für A? Was spricht dagegen? Was spricht für B? Was spricht dagegen? Und dann entscheidet die Führungskraft. So, und dieses Verhalten, das entzieht den Leuten die Erfolgserlebnisse, das fördert Dienst nach Vorschrift, sorgt für Erschöpfung der Führungskraft und verhindert Wachstum der Mitarbeiter. Wie könnte man es anders machen? Ich gebe mal einen Satz mit, einen Zaubersatz, den musst du vielleicht anpassen für dich. Er funktioniert eigentlich relativ gut. Es kommt wieder so eine Situation, Mitarbeiter kommt ins Büro, sagt, hier, was soll man tun? Jetzt kommt der Zaubersatz, der heißt, ich weiß es nicht, mach du's. Dann wird's so sein, dass man sich 3 Sekunden fassungslos in die Augen schaut, weil der Mitarbeiter denkt, da kommt noch was. Da kommt aber nichts mehr. So, und jetzt musst du aber Folgendes aushalten. Das ist der spannende Punkt. Jetzt wird dann der Mitarbeiter in sein Büro gehen zu den anderen und wird sagen, Chef wird alt. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Chef. Ich gehe dahin, sage, was soll man tun? Er sagt, weiß ich nicht, mach du's. Ja, und das ist deswegen so schmerzhaft, weil, wie du, Oliver, gerade gesagt hast, weil wir meistens fachlich befördert werden. Ja, wir haben irgendwas fachlich gut gemacht, jetzt sind wir dann plötzlich Leiter, wir sind auch schon lange da, wir kennen irgendwie die Leute. Jetzt macht man fachlich weiter. Und das bestätigt das Ego, dass ich jetzt wieder sagen kann, ja, ich weiß, dass A besser ist oder B. Aber dadurch halte ich ja die Leute klein. Und das Zweite, was man aushalten muss, ist, dass jetzt jemand das erste Mal loslegt mit einer neuen Aufgabe. Die hat er noch nie gemacht. Die hast du schon 10 Jahre gemacht. Und jetzt wird es am Anfang nicht in der Qualität gelingen, wie du es gewohnt bist. Dann sind wir bei der Fehlerkultur. Ja, aber das wäre das Wachstum, das wäre der Schritt raus vom Kümmerer, der nämlich ein Mitdenken und selber machen der Leute einfordert und eher nicht der Entscheider mehr ist, sondern eher ein Ermöglicher oder eher so eine Coach-Funktion hat und zu sagen, ich lasse dich nicht hängen. Also wenn du damit nicht zurechtkommst, komm zu mir, dann reden wir drüber, ich werde es aber wieder nicht lösen, weil machen musst du es. Also John F. Kennedy hat mal diesen schönen Satz gesagt, meine Aufgabe ist es, Leute zu finden in der Regierung, die besser sind als ich. Und wenn ich das geschafft habe, wenn ich sie dahin entwickelt habe, dann ist mein Job getan. Dann habe ich gute und exzellente Arbeit organisiert. Aber wenn wir nicht nach Führung auch ein Stück weit befördern und immer nur fachlich, dann kommt es darauf, dass die fachlich da sitzen bleiben und sich so schwer tun mit diesen Sätzen.
Mindful Moment. Den anderen nicht das Denken abnehmen, weil es eben langfristig gar nicht so fürsorglich ist, immer schnell einzuspringen, die Verantwortung zu übernehmen oder die Entscheidungen zu treffen. Oliver schlägt vor, ein bisschen mehr wie ein Coach zu denken. Beim Prozess zu unterstützen, aber nicht gleich die fertigen Antworten zu liefern. Und zwar nicht nur im Job, mit unserem Team, sondern auch im Umgang mit Kindern, im Verein oder vielleicht sogar im Freundeskreis. Was das bewirken kann, dass die Menschen um uns herum ihren Entscheidungsmuskel trainieren, ihre Lösungsfindungsantennen stärken und Schritt für Schritt üben, selbst einen Teil der Führung zu übernehmen. Nicht nur in Projekten und Aufgaben, sondern auch ganz persönlich bei sich selbst. Lass dich doch gern mal von diesen folgenden Fragen inspirieren. Wo nehme ich jemandem gerade eine Entscheidung ab, obwohl diese Person daran wachsen könnte, sie selber zu treffen? Wo wäre meine beste Unterstützung nicht die Lösung, sondern eine gute Frage? Wem könnte ich mehr zutrauen, als ich es bisher vielleicht tue? Und welche Entscheidungsfelder werden eigentlich für mich frei, wenn ich anderen mehr Verantwortung zutraue? Manchmal beginnt echtes Fördern in dem Moment, in dem jemand nicht mehr sagt, ich mach das schnell für dich, sondern ich trau dir zu, dass du deinen Weg findest.
Das Erste, woran ich gerade denken musste, ist natürlich dieses potenzielle Bedenken, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung übertrage, dann sind wir im Zweifel zwar nicht beim besten Ergebnis, aber wie du richtig sagst, die Konsequenz zweiten Grades daraus ist, dass sich quasi ein weiteres Opportunitätsfeld aufgibt für den Mitarbeitenden in dem Fall, indem er erkennt, okay, wie hätte ich es denn anders oder besser machen können und hier quasi von der Führungskraft angeleitet wird, das in Zukunft eben nicht mehr zu übersehen, sondern entsprechend zu berücksichtigen, um dann eben auch fachlich qualitativ zu wachsen, richtig?
Es wäre dann ein multiplikativer Führungsstil und kein additiver. Also additiv heißt, nehmen wir mal an, du hast 10 Mitarbeiter und du bist eine Chef oder Chefin. So, wenn du jetzt eine Stunde dich einem operativen Problem widmest, vielleicht bist du ein bisschen performanter, aber du hast quasi eine Stunde reingesetzt. Es multipliziert sich nichts. Wenn du diese eine Stunde aber dafür verwendest, dass jeder von den 10 da unten irgendwann das mal selber weiter, also im Sinne einer Investition, dann multiplizierst du dich. Weil wenn jeder das schaffen würde, ja, eine Stunde mehr oder besser oder effizienter zu sein, ne, das würde sich ja schon verzehnfachen in dieser Struktur. Und deswegen ist der Ansatz natürlich ein mittelfristiger. Klar, ganz kurzfristig, also es gibt ja die Mills-Krankheit, M-I-L-S. Ja, die heißt, mach ich's lieber selber. Also, verstehst du, das ist ganz kurzfristiger Erfolg, Kai. Ich mach's jetzt gerade, bevor ich es jetzt jemandem erkläre und der soll's machen und dann kann das nicht und so weiter. Komm, gib her, ich mach's. Irgendwie Stunde vorbei, habe ich dem Kunden geschickt. Ganz kurzfristiger Erfolg. Langfristig muss ich es immer selber machen. Ich darf auch nie ausfallen. Ne? Es hängt alles irgendwie an mir. Und es ist eine Investition, wie im betriebswirtschaftlich. Ne? Ich investiere Zeit, fördern, um aber dann auch mehr fordern zu können. Weil sonst komme ich ja nicht ins Fordern. Ne? Wenn ich sage, komm, ich mache es jetzt einfach schnell selber weiter. Das setzt natürlich auch voraus, dass wir Führungen ein bisschen längerfristiger denken. Ja, ich habe das von, ich glaube, Chanel oder so habe ich das gelesen. Die sagen, wir entwickeln Leute langfristig. Wenn die jemanden einstellen, die ersten 6 Monate erwarten die gar nichts von dem. Also der darf Fragen stellen, sich interessieren, überall reinsetzen. 6 Monate, muss ich mich mal vorstellen. In den meisten Unternehmen, die ich kenne, so im Mittelstand, da heißt es wunderbar. Wir haben schon lange gewartet, dass sie da sind. Hier haben wir nämlich schon mal gesammelt. Sie haben folgende Qualifikationen, jetzt geht's los. Das ist andere Extrem. Und jetzt kommen wir wieder darauf zurück. Ich als Führungskraft, was ist mein Anspruch? Wie möchte ich durchs Leben gehen? Möchte ich mich kurzfristig treiben lassen? Oder sage ich, wenn es in diesem Laden hier nur so ist, dass wir immer nur bis zum nächsten Monatsabschluss denken, dann muss ich mir mal überlegen, ob ich hier richtig bin. Oder ich entscheide mich dafür und sage, ich lebe hier in einem Laden, wo immer nur bis zum nächsten Monat geguckt wird und es passt. Ich habe trotzdem nette Kollegen, ich habe die Arbeit, macht mir Spaß. Verstehst du, das ist die Eigenverantwortung. Das ganze Thema, was wir jetzt heute besprochen haben, lässt sich schön auf Immanuel Kant zurückführen, der gesagt hat, es wäre uns allen nur zu wünschen, wenn wir einen Weg finden würden, raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sowohl als Mitarbeiter, als auch als Mittelmanagement, als auch als Topmanagement. Aber da brauche ich ja erstmal eine Meinung dazu, ne? Weil die meisten sagen, ja, ich würde gern langfristig, aber es geht ja nicht. Weil mein Chef, der fordert schon wieder für nächsten Monat. Das kann ich gar nicht erfüllen. Also muss ich den Druck weiterleiten. Und dann sind es immer die anderen. Dann ist es der Markt, dann ist es der Kunde, dann ist es der böse Vorstand. Ne? Oder dann sind es die Mitarbeiter. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Verantwortung übernehmen. Nein, du bist's. Es gibt keine Ausrede dafür. Du kannst mit deinen Ausreden weiterleben. Die werden dich kurzfristig auch beruhigen. Langfristig werden sie dich fertig machen. Weil du ja nicht Chef im eigenen Leben bist, ne? CEO des eigenen Lebens. Darum würde es ja gehen. Das heißt ja maximale Eigenverantwortung. Dass ich sage, ich bin's. Ich kann es vielleicht verändern. Wenn ich es nicht verändern kann, vielleicht kann ich es akzeptieren, aber weil ich will, ja, ohne Groll. Vielleicht gehe ich. Aber dieses ewige Jammern und Beschweren, ja, das bringt dich langfristig in eine Opferhaltung. Die wirst du auch privat weiter mitnehmen und entwickeln. Und wir können es lernen. Wir können diese natürliche Autorität, von der ich hier gesprochen habe, die haben wir alle schon mal gehabt, als kleine Kinder und Babys. Jeder kommt so auf die Welt. Und deswegen finden wir auch alle wieder zurück. Und vielleicht nochmal ein letzter Satz dazu. Abgrenzen heißt jetzt nicht, dass man immer nur mit Strafen droht. Weil mich fragen dann die Leute oft, ja, Oliver, ist ja gut, aber ich glaube, meine Leute machen das nicht, wenn ich das fordere. Was kann ich denn tun? Was gibt's neben Kündigung? Ich glaube, es ist die falsche Frage, sondern es ist die Frage, wie kannst du eine persönliche Autorität so entwickeln, dass niemand auf die Idee kommt, die Grenzen zu testen? Und ich gebe euch gerne noch mal ein Beispiel. Ich war in einer absolut verschrienen Schulklasse. Ja, so im Gymnasium, wir waren so 5, 6 Jungs, die haben jeden Lehrer fertig gemacht. Also sie sind zum Teil weinend rausgegangen, die Lehrer. Und dann gab es einen Schuldirektor, der hat dann irgendwann gesagt, jetzt schicken wir mal wen anders. Ne? So geht's mit der C-Klasse nicht weiter. Und ich kann mich heute noch erinnern, wenn ich es erzähle, ich sehe, die Tür geht auf, Dr. von Reitzenstein betritt den Raum. Erster Schultag. Der war 3 Schritte im Raum. Der hat nichts gesagt. Da haben wir alle gewusst, bei dem machen wir es nicht. Verstehst du, die gleichen Leute, gleiche Schulklasse. Wir haben die Hausaufgaben dabei gehabt. Wir waren gut vorbereitet. Es gab keine Streitereien. Das war Präsenz. Der hat nicht schimpfen müssen. Der hat nicht Verweise verteilt. Ja? Und darum geht's mir. Aber das ist der längere Weg. Ja? Mitarbeiter genauso wie Kinder, also wie wir alle, ja, versuchen Grenzen auszutesten. Ja, bei der Polizei eingeschränktes Halteverbot. Ja, mal gucken, passiert da wirklich was? Ach, schau mal, da kann ich das Auto stehen lassen. Hat schon 3-mal funktioniert, lasse ich es halt da stehen. Kinder genauso hat man gerade. Na ja, wenn die Mama nur ruft, passieren tut eh nichts. Wir hatten das Thema Pünktlichkeit im Beruf. Ja, ich schaue halt, dass ich um 9 da bin. Wenn es später ist, ist auch egal. Passt ja immer noch. Ne? Die anderen sind ja schon da, können auch gerne schon mal anfangen. Ja, und dieses Grenzen austesten machen die Leute nur, wenn sie deine Unsicherheit merken. Wenn sie nämlich genau merken, ich weiß, was der gesagt hat, aber ich fühle etwas anderes. Ich fühle nämlich, dass sie oder er Angst hat vor meiner Reaktion. Das macht mich stark. Aber nicht zur wirklichen Stärke. Ne? Es zersetzt ja in Wirklichkeit ein System und auch ein Team und auch Beziehungen. Und deswegen die richtige Antwort, Arbeit an dir selber. Schau nicht auf die anderen, schau nicht auf den Chef, sondern Arbeit an dir und schau, dass du aus deinen Verwicklungen rauskommst. Die sind nicht falsch, die waren damals gut. Jetzt bist du kein Kind mehr. Jetzt kannst du es verändern. Dazu braucht es Energie, haben wir alles schon besprochen. Ne, wie man das macht und wie man das anfangen kann. Und bei jedem dieser Experimente, ne, wie der Satz, mach selber, wirst du merken, dass es dich sticht. Ja, dass du sagst, jetzt merke ich, ne, das haben die nicht gut aufgenommen. Ja, natürlich haben sie es nicht gut aufgenommen. Du veränderst dich. Niemand mag, dass sich Leute verändern. Wir wollen am liebsten, dass Leute gleich bleiben. Ja, dann haben wir wenig zu tun hier oben. Ja, dann geht's einfach weiter. Wenn sich jetzt einer verändert, gibt's immer erstmal Gegenwehr, aber das heißt nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Ne? Du musst aber wieder auf dich gucken. Ist es in die richtige Richtung, wo ich will? Sinn, mein innerer Motor, meine Werte, meine Grundüberzeugung, was nicht verhandelbar ist. Ja, und das wird dich wachsen lassen. Und in letzter Konsequenz sind wir ja unfassbare Vorbilder für Mitarbeiter. Das unterschätzen alle Führungskräfte kolossal, welche Wirkung dein Verhalten, deine Worte auf das ganze Team haben. Und insofern, wenn du mehr in die Eigenverantwortung gehst, das brauchst du gar nicht zu predigen, das werden sich Leute von dir abgucken. Und wenn du jetzt hier zuhörst und bist Mitarbeiter, dann gilt exakt das Gleiche für dich auch. Ob du auf der Klaviatur deines Chefs spielst, obwohl sich dir die Haare sträuben, es ist deine Entscheidung, ob du hier bleibst, ob du gehst, ob du was veränderst, ob du was akzeptierst. Aber hör mit dem Jammern auf, zumindest mit dem Ständigen, weil es dir selber schadet. Ja? Und Kümmerer gibt's auf allen Ebenen. Ich habe gelernt, dass das Wort Kümmerer von Kummer kommt. Ja, der entsteht dann scheinbar dadurch auch. Also wird es mehr darum gehen, Menschen zu entwickeln, Menschen zu fördern, Menschen zu stärken. Und da kann man ja bei sich selber mal anfangen.
Wunderschön gesprochen, lieber Oliver. Vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage, bevor wir dann zum Ende kommen. Wenn die Beiträge, Podcasts, deine Reden und Seminare rund um das Thema führen statt kümmern, wenn das alles gelöscht wäre aus dem Internet und vielleicht auch aus irgendwelchen Archiven und du könntest ab morgen nochmal eine Message rund um dieses Thema in die Welt setzen, welche wäre das?
Ja, dann würde ich sagen, ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit. Das habe ich selber mal auf einem Seminar gehört, da war ich so Teilnehmer und dachte, das ist ein Blödsinn, stimmt ja gar nicht. Ja, Politik brauchst 50% und Machtverhältnisse. Und dann hat er aber weitergemacht, dann hat er gesagt, jetzt schauen Sie sich mal an, die Großen in dieser Welt, also ein Mandela, ein Martin Luther King, ein Gandhi, die waren nie in der Überzahl, die waren ganz am Anfang erstmal ganz alleine, aber die hatten eine unglaubliche Entschiedenheit. Die haben sich entschieden, die haben Verantwortung für sich selber übernommen und die konnte niemand bremsen. Noch nicht mal Richter und Gefängnisstrafen, weil diese Leute gesagt haben, ja, dann gehe ich für 20 Jahre in den Knast, das kann ich nicht ändern. Ich kann euch nur heute schon sagen, wenn ich rauskomme, ich werde das Gleiche wieder sagen. weil ich es für richtig halte. Weil ich abends in den Spiegel gucken möchte, ja, mit einem guten Gefühl. Ich möchte gut einschlafen, ich habe viel getan, aber es steht für was. Und das hat Massen angezogen. Also das ist wieder genau die gleiche Message. Geht in die Eigenverantwortung, schaut auf euer Leben. Richtet den Scheinwerfer auf euch und nicht auf die anderen. Ich glaube, die Default-Einstellung bei uns allen ist, den auf die anderen zu werfen. Was hat der gesagt? Der Idiot. Wie kann man das entscheiden? Schau dir mal den Vorstand an. Ja, richte ihn auf dich. Die anderen kannst du eh nicht verändern. In den seltensten Fällen funktioniert es. Aber dich kannst du verändern. Und damit passiert manchmal sogar eine Veränderung bei den anderen. Also ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit.
Wunderbar. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Und nicht nur für dieses tolle Schlusswort, sondern für diesen wunderbaren Weg, den du hier aufgemalt hast, wie jeder zum CEO des eigenen Lebens werden kann. Vielen herzlichen Dank, lieber Oliver.
Vielen Dank euch beiden für die Möglichkeit.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.